Das NDR2-Update um 5 mit André Schünke.
Millionen Menschen droht Altersarmut. Seniorenministerin Paus hat dazu heute den Altersbericht vorgestellt. Und 3,5 Jahre Gefängnis. Das Amtsgericht Wismar hat heute einen Raser von der A20 verurteilt. Bis 2050, also in 25 Jahren, wird es in Deutschland 8 bis 10 Millionen Menschen über 80 geben. Heißt also, so bummelig jeder 9. oder 10. von uns wäre dann Ü80. Und entsprechend mehr Menschen werden dann auch Pflege brauchen. So steht es im neuen Altersbericht der Bundesregierung. Den hat Familien- und Seniorenministerin Paus heute vorgestellt. Aktuell gibt es demnach rund 6 Millionen über 80-Jährige und schon jetzt ist unser Pflegesystem ja am Anschlag. Ein weiteres Ergebnis des Berichts: 17 bis 19%, also fast ein Fünftel aller über 65-Jährigen, droht in Armut abzurutschen. Dietrich Karl-Meurer, NDR 2 Berlin. Woran liegt denn das?
Das liegt in vielen Fällen an den sogenannten Erwerbsbiografien, also an der Lebensarbeitszeit und den jeweiligen Einzahlungen ins Rentensystem. Wer da Lücken hat, der ist stärker von Altersarmut gefährdet. Das wundert natürlich nicht. Besonders stark betroffen sind Frauen mit Migrationshintergrund, die nicht durchgehend gearbeitet haben, weil sie Kinder betreut haben oder Angehörige betreut und gepflegt haben. Insgesamt muss man aber sagen, im Durchschnitt ist das Einkommen von älteren Menschen gestiegen. Und so wundert es natürlich dann gar nicht, dass die Lebenssituationen sehr, sehr unterschiedlich sind. Die einen können sich viel leisten, die arbeiten vielleicht, weil sie einfach Lust darauf haben, noch länger zu arbeiten. Die anderen, die müssen arbeiten, einfach weil das Geld nicht reicht.
Jetzt sagt der Bericht auch, dass es in Zukunft massenhaft Pflegebedürftige geben wird. Dabei haben wir ja jetzt schon nicht genug Pflegeplätze und die, die es gibt, sind wahnsinnig teuer. Wie soll das gehen?
Ja, das wird die große Herausforderung. Das ist auch wenig überraschend. Der Bericht geht davon aus, dass in Zukunft deutlich mehr ältere Menschen leben, auch weil wir insgesamt alle länger leben. In 30 Jahren könnte es rund 2 Millionen Pflegebedürftige mehr geben als heute. Wie das finanziert werden soll, das dürfte die Großbaustelle der Politik sein in der nächsten Zeit. Probleme erwarten die Experten aber auch zum Beispiel bei anderen Faktoren, in Ballungsgebieten zum Beispiel, bei bezahlbarem Wohnraum, der altersgerecht ist, und auch im ländlichen Raum zum Beispiel bei der Gesundheitsversorgung, wenn es keine Ärzte gibt.
Welche Konsequenzen will die Bundesregierung denn jetzt aus diesem Bericht ziehen?
Wenige Wochen vor der Wahl sagt die Familien- und Seniorenministerin Lisa Paus, es sei entscheidend, dass die nächste Bundesregierung erkennt, dass es weiteren Handlungsbedarf gibt. Das ist vielleicht schon ein kleiner Abschied vorweggenommen. Die Sachverständigen jedenfalls, die diesen Bericht erstellt haben, die haben 31 Empfehlungen gegeben. Die sind mal mehr, mal weniger konkret. Zum Beispiel sprechen sie sich dafür aus, dass die Förderung für altersgerechtes Umbauen fortgesetzt wird. Oder dass Ärzte auch vorsorgliche Hausbesuche bei Senioren machen. Bei der Rente fordern sie natürlich ein verlässliches Mindestrentenniveau, damit künftig Rentner und auch Einzahler wissen, worauf sie sich einstellen müssen. Das Hauptanliegen aber ist, dass die Bedürfnisse von Älteren über alle Bereiche hinweg immer mitgedacht werden. Und eine Expertin hat gesagt, wir sollten jetzt nicht depressiv in die Zukunft schauen, sondern es gibt viele kleine Stellschrauben schon jetzt, vor allem in den Kommunen, mit denen man Älteren helfen könnte. Man könnte dann eben helfen, dass sie am sozialen Leben auch weiter teilhaben. Das müsste man eben nur sehen und dann daran drehen.
Dietrich Karl-Meurer, Dankeschön nach Berlin. Ja, und die Memes im Netz, auch in seinen eigenen Social Networks, die dürften Mark Zuckerberg gar nicht gefallen. Auf den Karikaturen ist der Meta-Chef nämlich zu sehen, wie er einen Kniefall vor Donald Trump macht, dem künftigen US-Präsidenten. Denn Zuckerberg hat ja gerade angekündigt, dass bei Instagram und Facebook die professionellen Faktenchecks abgeschafft werden sollen. Stattdessen sollen die Nutzerinnen und Nutzer selbst einschreiten und dann entsprechend kommentieren, wenn sie glauben, dass sie irgendwo eine Falschmeldung entdeckt haben. Professor Christian Stöcker ist Experte für digitale Kommunikation in Hamburg. Diese Selbstregulierung durch die Nutzer, kann das funktionieren?
Also ich würde sagen, er hat ja explizit X, ehemals Twitter, als Vorbild genannt mit diesem mit dieser Community-Notes-Funktion, die es da jetzt gibt. Die funktioniert manchmal, manchmal funktioniert sie auch nicht. Generell ist es halt so, wenn man so ein System einführt, führt es dazu, dass man im Endeffekt, gerade in so einer polarisierten Gesellschaft wie den USA, dann die verschiedenen Fraktionen aufeinander hetzt und auch diese Community-Anmerkungen dann sozusagen zum Schauplatz von parteipolitischen und ideologischen Auseinandersetzungen werden.
Jetzt machen wir uns ja in Europa seit Jahren, Jahrzehnten im Grunde schon abhängig von Kommunikationsinstrumenten aus dem Ausland, aus den USA oder TikTok, China zum Beispiel. Warum versucht eigentlich kein Player in der EU, ein eigenes Social Network auf die Beine zu stellen nach unseren Regeln?
Es gibt in Europa und in Deutschland natürlich mit dem System Mastodon ein System, mit dem sich im Prinzip jeder einen Twitter-artigen Server aufsetzen kann und sich an dem sogenannten Fediverse beteiligen. Es wäre wahrscheinlich schlau, wenn europäische, insbesondere Behörden und die politische Klasse mal beginnen würde, sich stärker auf solchen frei verfügbaren öffentlichen Plattformen zu bewegen. Und denn das Problem, dass wir massenweise politische Kommunikation über kommerzielle Plattformen, die in den USA sitzen, führen, ist nicht erst seit gestern problematisch, sondern das ist schon seit längerer Zeit in vieler Hinsicht, auch datenschutzrechtlich und so weiter, ein Thema. Und vielleicht ist jetzt der Zeitpunkt, wo man doch nochmal ernsthaft drüber nachdenken muss. Aber dass das dazu führt, dass wir jetzt ein europäisches Facebook, Insta, TikTok oder so aus dem Boden stampfen und das dann auf einen Schlag erfolgreich ist, da bin ich etwas skeptisch, muss ich sagen.
Aber wer könnte jetzt den Anfang machen und sagen, zum Beispiel, wir ziehen jetzt alle um zu Mastodon?
Also ich kann Ihnen mal sagen, wie ich das mache. Ich habe einen Account bei, immer noch einen bei X, und ich habe aber auch einen bei Mastodon und einen bei Blue Sky und einen bei Threads und einen bei Insta, und also ich bin auf allen Plattformen vertreten und einen bei LinkedIn. Ich versuche, mich so breit aufzustellen wie möglich und jedem, der nicht eine von diesen zunehmend fragwürdigen Plattformen benutzen will, die Möglichkeit zu geben, auch auf anderem Weg mit mir zu kommunizieren und meine Inhalte sich anzugucken. Und ich glaube, für öffentlich finanzierte Stellen stellt sich schon langsam die Frage, ob nicht öffentlich finanzierte Stellen auch auf nicht kommerziellen Plattformen als allererstes vertreten sein sollten. Und das ist im Augenblick nicht der Fall. Also es wäre kein Problem, eine Mastodon-Instanz aufzusetzen, auf der sich alle Ministerien und so weiter tummeln. Und dann müssten da auch Journalistinnen und Journalisten sich tummeln. Und dann würde möglicherweise sich auch die Öffentlichkeit eines Tages stärker dafür interessieren.
Sagt Professor Christian Stöcker, Experte für digitale Kommunikation bei NDR2. Ein Mann war betrunken mit 240 über die A20 gerast und dann in ein deutlich langsamer fahrendes Auto vor ihm gekracht. Zwei Menschen, ein 45-Jähriger und eine 19-jährige Frau, starben. Heute, nun 4,5 Jahre später, ist das Urteil gegen den Raser gefallen, und zwar am Amtsgericht in Wismar in Mecklenburg-Vorpommern. Der 33-Jährige muss für 3,5 Jahre ins Gefängnis. Theresa Hebert, NDR2 Schwerin. Wie hat der Richter denn dieses Urteil begründet?
Man muss sagen, der sieht Beweise für mehrere Vorwürfe. Also erst einmal fahrlässige Tötung, fahrlässige Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs, also Fahren trotz Fahruntüchtigkeit und, wie es heißt, verbotenes Kraftfahrzeugrennen. Also es gab zum einen erstmal mildernde Umstände laut Richter. Bedeutet also zum einen, dass er bis zum heutigen Tag 4,5 Jahre ja praktisch gewartet hat oder diesen Prozess hatte, und dass er vorher nie strafrechtlich in Erscheinung getreten war. Das sind die mildernden Umstände. Aber eben auch die schärferen Umstände gibt es natürlich auch noch. Nämlich zwei Tote, also eine 19-jährige junge Frau, dann natürlich der 45-Jährige und eben auch der 19-Jährige, der auch mit im Auto saß und schwere Verletzungen erlitten hat. Und dann hat der Richter auch noch gesagt, dass der Verurteilte tatsächlich noch schneller gefahren wäre, wenn das Auto das hergegeben hätte. Das muss man sich mal vorstellen. Außerdem musste er nicht irgendwo hin, sondern wollte irgendwo hin, laut Richter. Das macht die Tat wohl noch verwerflicher. Und der verurteilte Bundeswehrsoldat durfte außerdem wegen seiner Alkoholabhängigkeit keine Militärfahrzeuge mehr fahren. Deshalb hätte er eigentlich auch realisieren müssen, dass er privat eben auch kein Auto hätte mehr fahren sollen.
Hatte der Angeklagte dann im Prozess sowas wie Reue gezeigt?
Ich kann dir sagen, auf jeden Fall im Dezember ja, als die Plädoyers verlesen wurden. Da hat er gesagt, dass es ihm leid täte. Heute, muss man ganz klar sagen, war er mit einem Aktenordner abgeschirmt, saß heute anders als die letzten Male nicht alleine auf der Anklagebank, hatte einen Begleiter mit dabei. Und man muss auch sagen, der Zuschauerraum, der war richtig gut voll. 20 Leute waren mit dabei. Auch 6 Mitglieder der Familie der getöteten 19-jährigen Vanessa W. Und die Angehörigen haben das Urteil relativ gefasst hingenommen, André.
In dem Fall gibt es ja jetzt noch einen weiteren Prozess gegen zwei Polizisten. Was wird denen vorgeworfen?
Richtig, die beiden sind angeklagt wegen der fahrlässigen Tötung durch Unterlassen und fahrlässiger Körperverletzung durch Unterlassen. Die hatten ja bei einer Kontrolle mehrfach versucht, den Alkoholpegel des Angeklagten zu messen. Und obwohl ihnen das nicht gelang, haben sie den Mann ja weiterfahren lassen. So, und da jetzt die zuständige Richterin am Lübecker Gericht erkrankt ist, konnte der Prozess noch nicht durchgeführt werden. Es gibt auch noch keinen neuen Termin bis jetzt.
Theresa Hebert, danke nach Schwerin.
Und das war André Schünke mit dem NDR 2 Update um 5.
NDR 2 Update. täglich um 12 und 17 Uhr.